Willkommen, liebe Hörer, liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen und Zuschauerinnen. Wir sind wieder zu zweit heute am Start, der Thomas und ich. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, das sich aus dem Thema vom letzten Mal, aus den Schuldgefühlen, irgendwie anbot abzuleiten. Wir sprechen heute über die Wut in der Trauer. Thomas, schön, dass du wieder da bist.
Ja, schön, dass ich wieder eingeladen wurde. Alle guten Dinge sind drei. Wir sind das dritte Mal hier zusammen jetzt.
Ja, es wird eine Serie.
Ja.
Garantiert. Thomas, Wut in der Trauer.
Ja.
Hau mal raus,
Wut.
was dir dazu einfällt.
Wut in der Trauer. Ich denke, zunächst ist mal zu sagen, Wut und Trauer, man denkt immer, das passt gar nicht so zusammen. In der Regel hat man immer das Bild des liebevollen, stillen, gedenkenden, trauernden vor Augen und natürlich passt da Wut nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass in der Mehrzahl der Trauerfälle tatsächlich auch Wut eine Rolle spielt. Ganz unterschiedlich gelagert und auch ganz differenziert, aber in den meisten Fällen spielt auch Wut eine Rolle. Wut ist ja anders als die meisten anderen Gefühle in der Trauer, weil Wut wirklich Energie weckt, ne? Wut macht weckt Energie und das ist ein aktives oder auch ein aktivierendes Gefühl. Die Wut will handeln. Und das ist anders als bei den meisten anderen Gefühlen, die man in der Trauer hat. Da ist man dann doch mehr passiv und nicht so aktiv. Wie bei der Wut. Das ist also wirklich ein Zeichen, dass man auch schon ein Stück in der Trauer vorangekommen ist, weil man lebt, man fängt wieder an zu handeln.
Du hast eben gesagt, die Wut will handeln. Jetzt hatte ich einen Gedanken dazu, der mir gerade wieder weg ist. Aber ich möchte immer so gerne so ein paar kleine Beispiele haben, ne? Und ich denke mir, Wut in der Trauer gibt es ja in vielen Facetten. Also was ich ganz oft erlebe, ist die Wut auf denjenigen, der gegangen ist, weil man zurückgelassen wurde, weil man überfordert ist mit dem, was zurückgeblieben ist, das Haus, das aufgeräumt wird, die Familienverhältnisse, die zerrüttet sind, was auch immer. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber wie war das, wie ist es bei dir erfahrungsgemäß? Warst du wütend?
Ja, ich war auch wütend, aber nicht so ganz klassisch. Also, weil du gerade schon Beispiele nanntest. Es gibt ja so eine gesellschaftlich anerkannte Wut in der Trauer und es gibt eine Wut, die gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Aber da können wir gleich vielleicht nochmal mehr zu sagen, wenn du jetzt fragst, wie das bei mir war. Also, ich war auch wütend, aber nicht so, dass ich jetzt handeln musste, mehr in einer Form von Ärger. Natürlich war ich zunächst so in meinem eigenen Schmerz gefangen, aber nach einigen Tagen, einigen Wochen habe ich dann doch gesehen, dass es sehr viele andere Menschen gibt, die auch durch Philipps Suizid gelitten haben und in die Trauer reingezogen wurden. Und ich für mich habe das irgendwann so als Ungleichgewicht empfunden. Ich habe, obwohl man das überhaupt nicht in Relation setzen kann, aber für mich war das so. Ich habe auf der einen Seite Philipps Entscheidung gesehen als Einzelner, die ich auch zu dem Zeitpunkt akzeptieren konnte und so. Aber mir ist dann irgendwann bewusst geworden, ja, dass nicht nur Familie, Freunde, Band, Freundin, Klasse, Schule, das zog so große Kreise, dass selbst Arbeitskollegen von mir betroffen waren, obwohl sie ihn gar nicht kannten und damit Probleme gehabt haben, gar nicht zu sprechen von seinen Geschwistern, Großeltern, Mutter natürlich, diese ganzen familiären Bindungen, die man hat. Und was ich einfach gesehen habe, ist, da war so unsägliches Leid teilweise. Die Menschen haben so gelitten, ich natürlich auch. Dass mir dass ich das als Ungleichgewicht empfunden habe. Und da ist auch so ein Gefühl von Ärger oder vielleicht auch ein bisschen Wut entstanden. So, auch, warum hast du uns das angetan? Ne? Wobei das eine völlig unberechtigte Frage ist. Aber durch die Situation drängen sich dann solche Fragen auf. Man muss einfach sagen, dass Menschen, die Suizid begehen und in dieser Phase sind, also in der Psychologie unterscheidet man verschiedene Phasen, und wenn jemand so weit ist, dass er in dieser Entschlussphase ist, dann kann er über diese Dinge nicht mehr nachdenken. Dann tritt bei ihm so eine Ruhe und Zufriedenheit wieder ein, er weiß genau, was er will, und dann ist da kein logisches Denken mehr möglich
Ich glaube, das ist
über.
ja auch gerade so das, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Ich glaube, das ist ja auch gerade so dieses Trügerische, was so oft passiert, ne? Der Mensch hat für sich eine Entscheidung getroffen, obwohl er eigentlich wahrscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand ist und eigentlich ja Hilfe bräuchte, die er sich selber nicht mehr in der Lage zu holen ist, ein anderer ihm nicht geben kann, weil der andere gar nicht erkennt, weil er nach außen hin so aufgeräumt wird. Irgendwie ein bisschen paradox, ne? Was da passiert, oder?
Ja, das ist so. Also dieses Phasenmodell nach Pöllinger heißt das. Und da gibt es eine Erwägungsphase, wo man für sich diese Möglichkeit des Suizids als Weg für sich in Erwägung zieht. Und dann gibt es eine Zeit der Ambivalenz, wo das so hin und her geht. Da wird spielt man mit dem Gedanken und lässt ihn wieder fallen. Und dann gibt es eine Entschlussphase, und da gibt es eigentlich kein Halten mehr. In dieser Entschlussphase braucht man wirklich, wenn man diesen Prozess abbrechen will, Hilfe in einer psychiatrischen Klinik. Aber diese Entschlussphase ist eben so heimtückisch, wenn man das so nennen will, nach außen, weil der Betroffene kommt wirklich in einen ganz ruhigen, zufriedenen Zustand. Das ist so die Ruhe vor dem Sturm, sagt man. Aber tatsächlich ist es eine psychische Ausnahmesituation, wie du schon sagst. Und
So erlebe ich das
ja,
auch
und
nach.
so kamen wir drauf. In dieser Situation überlegt man dann nicht mehr logisch. Aber trotzdem, du fragtest nach der Wut bei mir. War das, ja, das war ärgerlich, bin ich da. Ärgerlich, weil ich wirklich gesehen habe, dass durch seinen Suizid, durch den Tod auch wirklich viel Leid entstanden ist. Und Menschen damit arge Probleme gehabt haben und vielleicht auch noch haben heute. Und eine zweite Sache war so ein bisschen später noch, dass ich gesehen habe, alle reden einfach nur noch positiv über Philipp. Irgendwie wird er auf ein Podest gehoben, er war der Tollste, der Größte, der Schönste. Nein, so nicht. Aber er war, ne, man redet nur noch gut.
Ja,
Man
nur noch
sagt ja auch,
positiv.
man soll
Ja.
nicht über Tote nicht schlecht reden, was man übrigens bei Lebenden auch nicht sollte.
Du
Aber
erwähnst, ich erinnere dich dran.
ja, aber es ist dann tatsächlich so, dass alle nur noch gut reden, und das hat mich auch ein bisschen ärgerlich gemacht. Nicht wütend, aber auch ein bisschen ärgerlich, weil ich einfach finde, man muss einen Menschen schon so sehen, wie er ist, wie er war. Und natürlich kann man im Gedenken gut reden, aber ich finde, alle Seiten gehören dazu. Und kein Mensch ist wirklich nur positiv. Und das war das, dass so jemand dann so hochgehoben wird und dass man gar nicht mehr auch die Sachen sieht, die vielleicht nicht so schön waren.
Ja, ein Mensch hat Ecken und Kanten, ne? Und die gehören ja zu einem. Im Übrigen, ich fand das jetzt ganz spannend, weil was du erzählt hast über den Suizid, wenn der Entschluss gefasst ist, ich erlebe das so häufig, dass mir die Verstorbenen wirklich sagen, es war ein Ausnahmezustand und ich war nicht mehr in der Lage, das für mich klar zu definieren. Also zu definieren ist vielleicht falsch, aber ja, ganz oft so, dass sie nicht mehr in der Lage waren, nachzuvollziehen, was das für Kreise auch zieht. Also wen sie da alle mit betreffen und was sie wirklich in den Einzelnen damit anrichten. Ich wusste nur nicht, dass es aus der Psychologie heraus da wirklich so eine Unterteilung gibt. Spannend.
Ja, es gibt verschiedene Modelle für die Endphasen bei der Suizidalität, aber dies nach Pöllinger ist das bekannteste, was ich eben gesagt habe. Ja, und Suizid ist ja die klassische Form, wo eigentlich Wut hochkommt in den Angehörigen oder in den eng mit ihm oder ihr verbundenen Personen, weil man auch ein Stück enttäuscht ist, dass dieser Mensch sich nicht nochmal an mich selber gewendet hat, also um Hilfe zu holen oder um ihm selbst zu helfen, um ihn zu unterstützen. Man empfindet sowas als Vertrauensbruch. Er geht einfach, ohne mich zu fragen, ohne mich nochmal zu kontaktieren, wobei ich doch sein engster Vertrauter bin. Also ich rede jetzt in der dritten Person. Ne? So dass da natürlich eine Wut kommt, hochkommt. Deswegen Suizid und Wut liegt, glaube ich, immer eng zusammen. Aber wir haben eben noch mal angesetzt, gesellschaftlich akzeptierte Wut im Trauerfall.
Wir drehen schon
Und
wieder ganz viele Schleifen, ne?
ja.
Stimmt, Gesellschaft. Ja, Wut ist da, glaube ich, nicht so der Vorreiter. Also, obwohl es ja wirklich, es gibt ja wirklich auch Trauerphasen, ne? Und da gehört die Wut ja auch irgendwo mit da rein. Dass man sagt, so, es gibt Phasen der Stagnation, Phasen der Wut, der aufbrechenden Trauer und, und. Aber jemand, der sich dann wirklich wütend zeigt, wobei man sieht das ja ganz oft. Also ich kenne das aus einem eigenen Umfeld. Da ist dann jemand verstorben und die Angehörigen sind sich nicht grün. Und dann ist wirklich Wut darüber, was der eine ans Grab stellt und der andere nicht. Und was der dahingestellt hat, will ich gar nicht haben. Dann nehme ich das weg. Und ich gucke mir das von außen immer so ein bisschen an und denke mir, falscher Schauplatz, ne? Aber wenn die es gerade brauchen, weil sie dann ihre Trauer so umlenken, bitteschön. Gibt es da aus Trauerbegleitersicht tatsächlich irgendwie ein Begriff ist jetzt falsch, aber was das erklärt? Lenkt man das um? Lenkt man die Trauer um und projiziert sie auf eine andere Person, die einen wütend macht? Oder benutzt man den als Ventil?
Also eine Sache, die mir eben aufgefallen ist, du hast von Trauerphasen gesprochen, so spricht man heute nicht mehr.
Richtig?
Mir passiert das selber auch immer wieder, dass
Okay.
ich Trauerphasen, das Wort benutze. Heute spricht man einfach von Traueraufgaben und zwar deswegen,
Schön,
weil
mag ich, aber finde ich, muss ich mitschreiben. Finde ich total gut. Traueraufgaben gefällt mir viel besser, weil Phasen klingt so, als bist du so machtlos. Und bei der
genau.
Aufgabe habe ich den Eindruck, okay,
Genau,
diese
über Phasen sagt man oder denkt man, eins kommt nach dem
ja.
anderen und wird so abgearbeitet. Und das ist in der Trauer überhaupt nicht so. Also diese berühmten Phasen, von denen man früher tatsächlich sprach und die auch in vielen Büchern noch beschrieben sind, die wirbeln in der Trauer total durcheinander. Da kommt das eine, das andere und dann tritt man eins in den Vordergrund, das andere in den Hintergrund und die sind alle da. Aber deswegen spricht man heute von Traueraufgaben, nicht mehr von Trauerphasen. Ja, mit der Grabgestaltung und so, das ist auch ein klassisches Beispiel. Nur natürlich muss man davon ausgehen, im Todesfall nach der Beerdigung und bei der Grabgestaltung sind die Leute natürlich noch empfindlich und sehr dünnhäutig, weil das Erlebnis gerade geschehen ist und ja, auch wenn Menschen dann in Konkurrenz stehen oder sich nicht gut können, dann entstehen so Dinge. Dann räumt der eine das vom Grab und der andere das und wieder drauf.
Es ist menschlich, also ich meine,
Das
das ist
ist
das Leben, ne? Das so
menschlich,
ja.
ja, das ist menschlich, aber ich stelle mir immer die Frage, was würden die Verstorbenen dazu sagen? Und ich glaube, die hätten wirklich nur ein kleines Lächeln
Ein müdes
für
Lächeln, ne?
diese weltlichen, Konkurrenzgedanken. Insofern kann man da wirklich nur bei solchen Sachen, finde ich, nur an die Vernunft der Leute appellieren.
Machst du das?
Wobei ich schon finde, Entschuldigung, dass ich mir mal ins Wort falle, wobei ich schon finde, dass die Grabgestaltung eigentlich den engsten Angehörigen vorbehalten sein sollte. So, weil
Bumm, jetzt hast du es
Das
aber
ist meine
doch nochmal
Meinung.
gesagt.
Das ist meine Meinung.
Ja, da bin ich ganz mit dir. Also in allem, was du sagst, ne? Letztendlich, aber ich glaube halt immer, ich bin da auch ein bisschen krass unterwegs. Und es soll auch keinesfalls pietätlos wirken, wenn ich das jetzt sage, aber ich denke mir halt auch immer, es ist, wie es ist. Und jeder trauert auf seine Weise um den Verstorbenen. Und das Grab ist einfach der falscheste Ort, um da Machtkämpfe passieren zu lassen. Ne? Also ich würde auf Teufel komm raus nicht auf die Idee kommen, irgendwas bei meiner Oma rauszurupfen, weil das irgendwer dahingestellt hat, mit dem ich persönlich ein Thema habe. Um jetzt irgendwie ein Beispiel zu benennen. Ne? Ich sehe das dann immer so ein bisschen abgeklärt und denke mir, nee, das ist hier der Ort und hier gedenkt jeder und es ist überhaupt lieb, dass sich jemand, ne, die Mühe macht, dahin zu gehen, das zu machen und so weiter. Aber es ist ja eben so, dass es doch bei vielen anders ist. Und wenn ich jetzt zu dir käme, also zu dir als Trauerbegleiter mit genau so einem Thema, dass ich sage, ich bin da verdammt wütend, ich habe mich hier aufgeopfert, ich habe gemacht, ich habe getan, keiner war da. Ich war alleine mit den Aufgaben, vielleicht bei der Pflege oder bei der Bestattung oder bei allen organisatorischen Sachen. Und jetzt auf einmal kommt dann, was weiß ich, die fünfte Person aus der Familie, und stellt sich dahin und stellt da Sachen hin und macht und tut. Was würdest du machen in so einem Fall? Oder was macht ein Trauerbegleiter in dem Fall, wenn die Wut so hochkocht? Kannst auch gerne ein
Also ich
anderes
sage es mal generell zu Wut,
Beispiel.
generell zu Wut. Ne? In diesem Beispiel wäre es vielleicht ein bisschen schwierig, aber generell bei Wut, also einmal muss man ja wirklich sagen, es gibt diese anerkannte Wut, diese gesellschaftlich anerkannte Wut, wenn beim Gewaltverbrechen oder so. Ne?
Aha,
Da,
okay.
das ist anerkannt, da darf man als Trauernder sauer sein und auch Wut haben. Und dann gibt es eben aber auch Trauer, Fälle, wo diese Akzeptanz einfach nicht da ist.
Ja.
Und zum Beispiel, wenn jemand trauert und wütend wird, weil der Verstorbene vielleicht seine Existenz gesichert hat und die Witwe jetzt in Existenznöte kommt oder bei Suizid, früher war Suizid für die Angehörigen ganz oft mit Scham besetzt, richtiger Scham. Und haben dann ein Wut aus diesem Grunde heraus. Das wird dann schon schwieriger, weil da fehlt einfach die Akzeptanz. Heute sieht das schon ein bisschen anders aus, aber früher war das schon mehr so. Nein, aber Wut ist eigentlich ein Mangelsymptom. Also das drückt irgendeinen Mangel aus und Wut steht auch über irgendeinem anderen Gefühl. Das kann Angst sein, das kann Unsicherheit sein, Existenzangst, Scham. Da würden mir noch 20 andere einfallen. Und ich würde immer schauen, welches Bedürfnis steckt dahinter? Welches Bedürfnis steckt hinter diesem Verhalten und hinter der Wut? Und dann würde ich versuchen, dieses Gefühl sichtbarer und greifbarer zu machen. Weil Wut als solche ist ja schlecht zu packen. Auch für den Wütenden. Man kann da ja sehr schlecht mit umgehen, weil man spürt ja impulsiv auch Körperreaktionen. Und ich würde immer sagen, diese Wut als Gefühl muss erstmal gefühlt werden, wirklich gefühlt werden, richtig gefühlt werden und nicht nur ausgelebt werden. Und das wäre erstmal der erste Schritt. Und dann muss irgendwann der Druck vom Kessel, da muss Entlastung kommen. Entweder spreche ich mit jemandem darüber als erstes Ventil. Du sagtest, sprachst eben auch von Ventilen, als erstes Ventil oder ich gehe in den Keller und schrei erstmal meine ganze Wut raus oder ich gehe aufs Trimmrad und bewege mich, bis ich nicht mehr kann oder ich schreibe. Auf jeden Fall muss diese Wut, die ja wirklich ein aktivierendes Gefühl ist, die muss erstmal ins Handeln kommen. Und Um sie sichtbarer und greifbarer zu machen, gibt es verschiedene Methoden. Aber es gibt so eine somatische Erkundung, dass man erstmal schaut oder fragt, wo sitzt das Gefühl denn bei dir? Welche Farbe hat das? Wie fühlt sich das an? Oder dass man das personifiziert, dass man das Gefühl, dass man es benennt, dass man vielleicht mit ihm kommuniziert, einfach um es greifbarer zu machen und um ins Handeln zu kommen. Und dann kommt die ganze Sache in Bewegung. Gefühle sind eigentlich wie kleine Kinder. Die wollen erstmal wirklich gehört werden. Die wollen gehört werden und auch gefühlt werden. Und 100% Aufmerksamkeit. Dieses Wegdrücken, das funktioniert nie. Das Gefühl hat immer recht und kommt immer wieder, wenn man ihm keine Aufmerksamkeit schenkt. Man muss es annehmen, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss es vor allen Dingen fühlen. Und dann kann es sein, dass es abflacht und irgendwann personifiziert sich, gesehen sieht und nicht mehr ständig schreit, hier bin ich, aber ja, das ist jetzt reine Theorie, aber so geht man eigentlich damit um. Und im Trauerfall gibt es ja neben eben dieser gesellschaftlich anerkannten Wut, gibt es viele Beispiele, wo die Menschen Probleme damit haben, ihre Wut zu zeigen und auch keine Akzeptanz erfahren. Stell dir Frau vor, die junge Frau, die ihr Kind verloren hat und die Wut gegen sich, gegen ihren Körper richtet, weil sie ihm die Schuld gibt für den Tod des Kindes. Da fehlt es schon an Verständnis und Akzeptanz häufig. Ne?
Absolut,
Dass man
ja.
sagt, es muss doch nicht und guckt nach vorne und so. Oder die Mutter mit drei Kindern, der Ehemann ist verstorben, ein Haus bis über beide Ohren verschuldet, er war einziger Verdiener. Dann sagt sie auch, ich sitze jetzt hier auf dem Pech von Schulden, habe dann ein Haus und drei Kinder, was soll ich machen? Dass die wütend ist oder auch Wutgefühle hat, kann man gut nachvollziehen, finde ich.
Ja.
Oder der Mensch, der vielleicht Krebs hat und auf einmal dann eine Wut gegen seinen Glauben, gegen Gott entwickelt hat. Was sagt, wieso hast du mir das angetan? Warum ich? So finde ich auch alles nachvollziehbar, dass in diesen Situationen Wut entsteht. Nur die Anerkennung haben die Menschen nicht. Ne? Oder es gibt auch eine Wut gegen Helfer, gegen Unterstützer, selbst gegen Trauerbegleiter oder vielleicht auch gegen Medien. Ich weiß nicht, ob dir das selber so schon mal entgegengekommen ist, wo dann einfach von dem Trauernden ein Unverständnis da ist, dass der Helfer wirklich jetzt so einmal, dass ihm das selber nicht widerfahren ist und dass er noch die Kraft hat, dem Trauernden jetzt zu helfen und dann entsteht so eine Gegenbewegung und er wird wütend auf den Helfer. Es gibt tausend Beispiele, aber
Ja, auch die Wut auf den Arzt, ne, weil der
das
Papa
ist
dann
wieder
doch
klassisch, ne? Das ist wieder klassisch.
gestorben ist.
Behandlungsfehler, ne?
Ja,
Gesellschaftlich
aber der
anerkannt.
muss ja nicht gerechtfertigt sein, weißt du, wie ich meine?
Das
Also
wäre das.
ich hab manchmal den Eindruck, es wird partout immer ein Schuldiger gesucht. Also auch wenn es gar keinen geben kann. Aber was ich gerade ganz spannend finde, ist, dass ich gedanklich so dachte, wir vermischen uns so ein bisschen. Wir sprechen über Wut auf den Verstorbenen. Aber auch über Wut auf den Lebenden. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
Also,
natürlich.
und was ich so spannend finde an dem ganzen Thema ist eben auch, dass ich glaube, jetzt viele irgendwo Eindrücke bekommen haben, wie das ist. Also erstmal, dass ihre Wut durchaus okay ist, dass die dazugehören darf. Und dass das eine ganz normale Aufgabe in der Trauer ist, sich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Ich glaube nämlich, dass viele sich das auch gar nicht zugestehen, weißt du, dass man die Wut, weil sie eben nicht anerkannt ist, ganz oft auch wegdrückt, weil warum soll ich wütend sein? Darf ich ja nicht, ne? Ich hatte mir hier so viele Notizen gemacht, aber du warst schneller. Ich wollte dich fragen, was die Themen hinter der Wut sind.
Aber das ist gut, dass du das nochmal so zurückbringst. Das habe
Weil
ich, glaube ich, auch
du hast
nicht,
ja alles schon
das habe ich, glaube ich, auch nicht
geworfen.
klar genug gesagt. Es ist tatsächlich so, dass diese Gefühle auf jeden Fall eine Existenzberechtigung haben. Und die Wut hat auch immer recht. Die hat erstmal recht, weil sie da ist. Ne? So, der Mensch kann sich nicht verfühlen oder vertun. Also, ne? Das ist da und dann muss man da erstmal mit umgehen oder es annehmen und gucken, was das ist. Und wenn ich sage, die Wut hat immer recht, dann ist das einfach mal diese Existenz der Wut, die man annehmen muss. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, das ist dann ja unser Verstand. Das ist nicht mehr das Fühlen. Das ist eine andere Ebene. Aber zunächst ist das mal da und sie hat ihr Recht, weil sie da ist. Und dann muss man halt gucken, welche Bedürfnisse stehen dahinter. Weil es stehen immer, immer Bedürfnisse dahinter, die der Mensch hat. Und dann sind wir wieder bei den Punkten, so wie ich das eben sagte, ne? Da kann eine Enttäuschung oder eine Einsamkeit hinterstehen. Und dann guckt man da weiter. Aber das muss der Betroffene ja wirklich erstmal dann auch fühlen. Fühlen und dahin kommen. Ja, und dann kann man jetzt, wenn ich von mir aus gehe, in der Trauerbegleitung, dann kann man anfangen zu arbeiten.
Aber es ist schon so, wie ich es gerade gesehen habe, dass die Wut durchaus legitim ist und dazugehört. Punkt um. Also eigentlich will sie uns ja nur zeigen, dass da noch Handlungsbedarf ist, dass wir noch nicht verarbeitet haben, dass wir noch im Prozess sind.
Genau. Und es
Okay,
ist auch nichts Besonderes in der Trauer, weil sie ist bei fast allen Trauerprozessen dabei. Irgendwo ist sie immer dabei.
ich möchte jetzt was, ich will nichts Gemeines sagen, aber ich werde jetzt was sagen, was garantiert wieder irgendwen provoziert. Aber ich stelle jetzt mal eine ganz gewagte These in den Raum. Ich bin der Meinung, wenn man bei sich selber hinguckt, dass da unheimlich viel Heilungspotenzial ist, wenn man diese Themen angeht. Also wenn ich zum Beispiel Wut habe in der Trauer und ich gucke dahin, was da drunter ist, ist vielleicht nicht immer schön, sind vielleicht auch Themen, die sich von irgendwelchen anderen Situationen aus meinem Leben ja ergeben haben. Aber ich bin der Meinung, dass diese intensive Beschäftigung mit einem selber, also auch eine Trauerarbeit, Heilung für einen selber ist und dass mich das eigentlich dazu bringt, selber innerlich heil zu werden. Ja oder nein?
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist ja auch mein Thema oder mein ständiges Thema, dass ich immer sage, so, ne, ich sage das eben, welche Bedürfnisse stehen dahinter. Aber das ist ja nicht nur bezogen auf die Trauer,
Nee, eben,
sondern
also da kommen wir ja an ganz elementare Themen vielleicht, aus der Kindheit,
das sind
aus der Schule, aus der ersten Ehe
so. Da ploppen immer andere Dinge mit auf. Und die muss man sich natürlich mit angucken. Wenn man jetzt grundlegend daran gehen will, ja. Da ploppen immer andere Dinge auf, weil auch unsere Trauer ja im Grunde nur das Ergebnis unseres ganzen Erfahrungshorizontes ist, den wir bis zu diesem Zeitpunkt mitgebracht haben. Und so ist ja unsere Trauer auch dann ausgestaltet aufgrund unserer Erfahrungen, die wir bis dahin hatten, alle Erfahrungen, die wir bis dahin gemacht haben, ja.
Also glaubst du, jeder Mensch trauert anders, weil jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben hat, auch vielleicht im Umgang mit Trauer und Verlust?
Ich bin davon überzeugt, dass jeder anders trauert. Wir selber sind die Trauer, aber die Trauer ist so individuell, wie wir Menschen auch sind, weil wir einfach vor unserem Erfahrungshorizont trauern, wie wir alle anderen Dinge im Leben ja auch, aufgrund dessen, was wir mitgebracht haben, gelernt haben, erlebt haben, ausleben. Und da ist die Trauer nicht ausgenommen. Die ist genauso individuell wie alle anderen Verhaltensweisen von uns auch.
Ich drehe jetzt die nächste Schleife. Also Trauer eigentlich, doch, ich sage das jetzt so, Trauer auch als Chance, mich selber zu heilen und meine Themen zu heilen, oder?
Will ich auch, unbedingt. Ja,
Also es
würde ich
klingt wirklich so gemein und es ist mir so, so wichtig,
bestätigen.
dass jetzt niemand schreit, sie macht sich über Trauer lustig oder so. So ist das von mir überhaupt nicht gemeint, sondern ich glaube für mich felsenfest daran, und es steht ja auch jedem frei, ob er das teilt oder anders sieht, dass jede Krise, die wir im Leben haben, weil letztendlich ist Trauer ist ja nicht immer nur, da ist jemand gestorben. Wir trauern ja auch, wenn wir einen Job verlieren, wir trauern auch, wenn wir uns scheiden lassen, wir trauern aus verschiedenen Gründen. Stimmst du mir zu?
Auf jeden Fall.
Und ich bin halt für mich immer der Meinung, dass alles einen Sinn hat und überall Wachstumspotenzial steckt. Wenn ich genau dahin gucke und wenn ich bereit bin, da reinzugehen und mich zu reflektieren und daran zu arbeiten. Ich sage nicht, dass das schön ist. Und ich will jetzt auch nicht, dass ich missverstanden werde, dass ich jetzt hier irgendwie den Verlust eines Menschen schönreden möchte. Kannst du mir noch folgen?
Ja.
Gut. Aber im Kern betrachte ich das so, dass das alles ein Prozess ist, der dafür sorgt, dass wir wachsen, worum es dann wieder aus Seelensicht auch geht, aus ums Wachsen, um Erfahrungen machen, um weiterkommen. Sag was.
Ja.
Ich eier, ne?
Ja, nein, aber ich habe vor den Tagen noch einen Artikel geschrieben, genau über dieses Thema. Die Überschrift hieß, Trauer ist immer auch persönliches Entwicklungspotenzial. Das hört sich,
Das
oder
kann, für jeden, der es jetzt hört, wird es vielleicht auch eine Ohrfeige sein. So, was soll daran
das kann
Potenzial?
missverstanden werden, aber es ist einfach so, dass wir mit allen großen Themen und Problemen im Leben auch immer auf uns selbst wieder konzentriert und reduziert werden und uns immer dann unsere Themen nochmal angucken müssen. Die holen uns immer wieder ein und gerade in diesen schwierigen Phasen im Leben, und da gehört die Trauer genauso zu. Und es lohnt sich wirklich dann mal genau hinzugucken, was ist da noch? Was ist denn da? Warum reagiere ich so? Warum entscheide ich so oder so? Warum habe ich Probleme damit, wenn mir Menschen da und da reinreden? Und deswegen denke ich auch Entwicklungspotenzial quasi zur eigenen Befreiung, sodass man sich wirklich dass man in seinem eigenen persönlichen Prozess weiterkommt, entwickelt, vielleicht auch nachreift, Dinge, die man früher versäumt hat oder wo niemand da war, der uns als Beispiel oder Lehrer dienen konnte. Dass man diese Dinge nachholt, nachreift und dann eben in seiner persönlichen Entwicklung viel weiterkommt. Und die Chance hat man jeden Tag und jeden Moment. Man kann sich immer wieder entscheiden, so und jetzt, das, was war, lasse ich da und ich gucke nach vorne. Und das finde ich das Faszinierende daran, dass man immer wieder die freie Wahl hat und sagt, jetzt lasse ich mich darauf ein. Ich gucke, was ist da und ne, arbeite in meiner Trauer auch mit mir selber.
Ja, auch
Darum
für einen selber, ne, damit man
natürlich.
selber vorwärts kommt. Also man möchte ja auch in diesem Gefühl nicht verharren, denke ich mir. Also ich wollte das zumindest nicht. Aber weil ich Beispiele so liebe, gibt es was, wo du sagst, da bist du in deiner Trauer dran gewachsen oder das hat dir die Möglichkeit gegeben, das und das nochmal zu reflektieren.
Ja, ganz viel. Aber dafür würde dieser Podcast nicht reichen,
Schön ausgewichen.
um das, nein, nein, ich erkläre das noch, um das zu schildern. Ich hab es tatsächlich schriftlich festgelegt oder niedergelegt, weil ich es einfach so hilfreich finde. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in einem der vorherigen Podcasts. Ich bin durch meinen persönlichen Trauerprozess viel weitergekommen. Für mich, aber auch eben mit diesen schwierigen Themen, Trauer, Tod, Sterben und das ist jetzt eine kleine Facette. Dazu gibt es wirklich viel zu sagen. Da kann man über Schuld reden, über Wut reden, da kann man über darüber reden, wenn ein Kind stirbt oder verschiedene Arten der Trauer. Ja, wirklich das Potenzial, das auch für den Trauernden in diesem Prozess steckt. Es gibt ganz viele, viele Punkte. Und Du hörst einfach daraus, also das ist wirklich meine persönliche These. Ich finde, auch in der Trauer steckt für den Trauernden Entwicklungspotenzial.
Wir haben ja vorhin, bevor wir gezeichnet haben, auch schon gesprochen. Du hast den Trauerkuchen erwähnt.
Ja, ich finde das ein ganz schönes Beispiel, Trauerkuchen. Wenn man vielleicht sich nur den kleinen Kreis einer Familie anguckt, Mutter, Vater, drei Kinder, und dort ist ein Todesfall, dann ist es häufig so, dass von außen, von der Wahrnehmung her, aber auch tatsächlich in dem kleinen Kreis die Frau und Mutter drei Viertel des Trauerkuchens für sich beansprucht und das auch von außen so gesehen wird. Das heißt, ich will jetzt, dass das richtig verstanden wird, aber so, das heißt so, sie trauert am meisten. Die
Ja.
Männer fallen ganz oft hinten runter,
Ja.
die haben den kleinsten Teil, weil die funktionieren müssen. Das soll jetzt auch nicht schwarz-weiß denken sein, aber häufig ist das so. Die Kinder sind irgendwo dazwischen und diesen Trauerkuchen kann man sich ja überall vorstellen, in jeder Gesellschaft. Und das ist eben auch das, was bei der Trauer oft vergessen wird, ne? Dass das persönliche Leid so schlimm, wie es ist, aber auch das Mitgefühl für die anderen
Man kann sagen, auch andere trauern. Hört sich
nimmt,
jetzt
ne?
gemein an, aber ne,
Dieses
jeder andere in der Familie trauert auch.
Ja, und dieses Bewusstsein, dass das am Anfang so ist, ist völlig klar. Aber ich würde diese Gewichtung immer rausnehmen. Warum soll die Frau mehr trauern als
Genau.
der Vater? Vielleicht zeigt man es unterschiedlich nach außen. Manchmal kann es vielleicht auch tatsächlich so sein, aber es ist nicht automatisch so und nicht selbstverständlich so.
So erlebe ich das in den Jenseitskontakten auch immer, dass ganz häufig gezeigt wird, du guck bei dem nochmal hin, der macht seine Trauer mit sich und die Person, die bei mir ist, gar nicht da so dran gedacht hat, weil sie so selber bei sich war. Weißt du, wie ich meine?
Verständlicherweise, ja.
Natürlich, ne? Das hat auch nichts mit Werten zu tun, so du trauerst mehr, du trauerst weniger, sondern dass jeder gerade bei sich ist. Und viele dann auch einfach das mit sich ausmachen, weil sie dem anderen nicht noch damit auf die Pelle rücken möchten, weil sie ja sehen, er trägt selber so viel. Was mich noch interessiert, so ganz abgerückt von der Wut mittlerweile, ne? Aber es gibt immer so die These, Männer trauern anders. Teilst du die oder teilst du die nicht? Weil ich aus meiner Erfahrung her als Medium würde jetzt nicht sagen, dass die anders trauern. Ich würde nur sagen, sie machen es mit sich selber oft leise aus. Aber es ist kein anders, es ist nur individueller.
Das ist eine schwierige Frage und es
Ja,
ist
ne?
nicht das erste Mal, dass die auf dem Tisch ist. Ich glaube auch, ich glaube, Menschen trauern unterschiedlich. Das
Ja,
kann
also ich
man
will jetzt
sagen.
nicht sagen Männer, Frauen und, sondern jeder ist
Nein,
individuell.
will ich auch so sehen. Wobei man vielleicht bestimmte Verhaltensweisen, die nach außen gezeigt werden, schon einen Unterschied sieht zwischen Männern und Frauen. Häufig trauern Frauen nach außen hin sichtbarer, emotionaler als Männer. Das hängt vielleicht mit unserer Erziehung zusammen. Aber wenn man allgemein von Trauern spricht, würde ich sagen, Menschen trauern unterschiedlich. Aber da würde ich auch nicht sagen, Frauen und Männer trauern unterschiedlich, sondern Menschen allgemein.
Was für eine Riesenschleife wir gerade gedreht haben. Ne? Ich gucke gerade noch mal auf mein. Ne. Also, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber ich hatte wirklich immer die Fragen peu à peu dazu geschrieben, wenn du geredet hast, aber du hast die Fragen im Reden selber beantwortet. Magst du noch was über die Wut sagen? Hast du noch was, was dir ein Anliegen ist, wo du sagst, so das Thema muss ich raushauen, wenn es um Wut geht?
Also was mich bei der Wut immer wieder bewegt, sind die Schicksale, die dahinter stehen. So gerade bei der Wut, weil es eben so ein aktivierendes, starkes handelndes Gefühl ist, ist es eben nach außen sichtbar und ich habe so viele Beispiele im Kopf.
Wir freuen uns über zwei bestimmt.
Ich würde, nein, bei den ganzen, die wir schon genannt haben, würde ich gerne nur noch ein Beispiel nennen, um auch die Ambivalenz der Gefühle sichtbar zu machen. Ein Trauerfall war so gestaltet, dass ein Vater mit seiner Tochter zusammen war und der Sohn in einer Drogenpsychose die beiden angegriffen hat und die Tochter dabei tödlich verletzt hat. Und die Aussage des Vaters später war, aber ich habe meinen Sohn doch so lieb. Und das finde ich so, das finde ich wirklich, das greift mich an, das geht wirklich tief, weil da ist, ne, das Schicksal, ein Mensch stirbt, ein Kind stirbt und trotzdem ist diese Ambivalenz der Gefühle da. Auf der einen Seite die Liebe, auf der anderen Seite dann auch die Wut und Trauer. Das war mir einfach wichtig, das nochmal als Beispiel zu nennen, weil man sich die Vielfältigkeit der Gestaltung in der Kombination Wut und Trauer manchmal gar nicht so vorstellen kann.
Ich glaube, jeder definiert es auch anders, ne? Also der eine denkt mit Wut an den Verstorbenen, der andere denkt mit Wut an die Gesamtsituation. Aber das sind ja wirklich so bewegende Dinge, die du da auch gerade gesagt hast, wo man einfach sagen muss, Liebe ist Liebe. Das, ne? Ich glaube, du hattest gesagt, das ist ein Papa gewesen mit seiner Tochter, ne? Man liebt sein Kind, man liebt seine Kinder. Und es geht nicht ums Werten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir auch mitnehmen können aus dem Gespräch, dass es in keinster Weise ums Werten geht, auch wenn über Wut gesprochen wird. Es ist ja kein Werten, es ist ja nur ja, ein Ventil, ne?
Ja, es zeigt ein Bedürfnis an, auf jeden Fall, und auch ein Ventil, ja, das. Wie ich eben sagte, der Druck muss vom Kessel, das ist so.
Würdest du sagen, das muss ich noch hinterher schieben, würdest du sagen, dass Wut auch ganz oft Hilflosigkeit kompensiert?
Ja.
Ja, ne?
Ja. Wut kann auch mit Ohnmacht gekoppelt sein und dann, ne, dann geht man in die Aktivität, dann kompensiert man damit die Ohnmacht. Die Hilflosigkeit. Hilflosigkeit ist ja Ohnmacht der Situation gegenüber oder Menschen gegenüber.
Stimmt auch.
Oder?
Ja, gehe ich mit. Irgendwann, ne, erhebe ich den Anspruch, dass wir in die Podcast-Riege aufsteigen und einen psychologischen Podcast machen, weil ich glaube, dass wir unheimlich viele Schleifen gedreht haben, ne? Wir nehmen uns jedes Mal vor, wir quatschen ganz locker über das Thema und dann geht es immer so richtig tief rein. Also so empfinde ich das zumindest gerade.
Ich fand's schön.
Du sagst bestimmt, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt.
Nein, gar nicht. Nein, aber ich fand's sehr, sehr nett.
Auf jeden Fall, ja. Nur ich möchte echt, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ich möchte jetzt echt von den Hörern irgendwie Geschichte haben. Also Erfahrungswerte, wie die einzelnen Hörerinnen und Hörer das mit sich gestaltet haben, wo ihr Thema ist. Also Tatsachenberichte. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die per E-Mail bekommen und hätte so den Gedanken, ich überrumpel dich jetzt. Wenn wir die sammeln, magst du mit mir zu dem Thema dann mal live gehen?
Auf jeden Fall, natürlich. Ja, klar.
Ja. Darauf nagel ich dich jetzt fest und du weißt mittlerweile, Thomas, das letzte Wort im Podcast hat immer der Gast. Hau raus.
Ja, wir hatten jetzt drei Podcasts. Wir haben über die Trauerbegleitung im Allgemeinen gesprochen. Wir haben im letzten über die Schuld und heute über die Wut gesprochen. Und mir fallen noch 100 weitere ein, so dass wenn wir das fortsetzen wollen, kein Ende in
Total
Sicht.
gerne, immer.
Gut, das war mein letztes
Das
Wort.
war dein letztes Wort.
Ich
Dann.
bedanke mich natürlich bei dir, aber auch bei den Zuhörern für das Interesse und freue mich einfach immer wieder. bei dir im Podcast zu sein.
Wir warten auf Zuschriften oder auf Ideen und Fragen. Und ich sage einfach vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Wie wir gerade festgestellt haben, hören und sehen wir uns weiterhin. Dann bleibt mir nur zu sagen, bis dahin, alles, alles Liebe, eure Schlömi und der Thomas.